Ich freue mich, dass wir heute wieder miteinander verbunden sind zu diesem Gottesdienst und wir machen ja Fortsetzung in unserer Predigtreihe Glaube wozu. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist und dass wir gemeinsam heute in ein ganz spannendes Thema einsteigen können und ja einfach uns Gedanken machen dürfen, was uns denn eigentlich ausmacht. Im Juli 1944 saß Dietrich Bonhoeffer, einer der großen Theologen des letzten Jahrhunderts, schon seit einem Jahr im Gefängnis. Und er hat viele Schriften hinterlassen und hat gerade zu dieser Zeit, als er ein Jahr in dem Gefängnis saß, ein Gedicht geschrieben. Ein Gedicht, das den Titel trägt, Wer bin ich? Und in diesem Gedicht stellt er sich selbst sehr ehrliche Fragen über sich, was ihn denn ausmacht. Und dort schreibt er unter anderem, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Wer bin ich, schreibt er, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? 9 Monate später endet sein Leben. Aber die Fragen, die er stellt, die er hier aufwirft, sind Fragen, die bis heute aktuell geblieben sind und die eigentlich, man könnte so sagen, jede Generation, ja jeder Mensch im Laufe seines Lebens sich irgendwann diese Fragen einmal stellt. Und deswegen wollen auch wir das tun. In unserer Predigtreihe heute mit dem Titel Die Reise zum Ich. Wie sehr uns diese Reise beschäftigt. Und diese Frage, wer wir eigentlich sind, kann man sehr schnell herausfinden, wenn man mal eine Google-Suche macht. Und wenn man bei Google eingibt, wer bin ich, bekommt man in Sekundenschnelle, ja ungefähr, so habe ich es herausgefunden, ungefähr 360 Millionen Hinweise, wie denn ja diese Frage zu beantworten wäre. Der erste Link, der bei mir auftauchte, als ich diese Suche gemacht habe die letzten Tage, ja da die trug dann den Titel, da heißt es, wer bin ich? In nur 3 Minuten zum Ergebnis. Na, ich habe gedacht, das ist eine ziemlich kurze Reise. Ja, in 3 Minuten kann man diese Frage sicherlich nicht beantworten. Die ist doch wesentlich komplexer und das Ganze ist doch ein bisschen komplizierter, als dass man in 3 Minuten da eine Antwort finden könnte. Auf dem Büchermarkt, ja, wenn man sich da umschaut, da kann man feststellen, dass es ja unzählige Titel gibt, die also ja uns behilflich sein wollen, diese Frage für uns zu beantworten, ja unser Selbst zu finden, zu verstehen, wer wir denn eigentlich sind und was uns denn ausmacht. Zu biblischen Zeiten wurde diese Frage anders beantwortet, als wir das heute tun, zu unserer Zeit. Das merken wir zum Beispiel daran, wenn wir solche Stellen lesen wie in Lukas 16, Vers 15 und Vers 16. Lukas 6, Entschuldigung. Wir haben hier einen Teil, eine Aufzählung von den Männern, die Jesus gefolgt sind. Und da wird uns hier Folgendes berichtet. Da heißt es, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, den man den Zeloten nannte, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Die Männer, die hier aufgelistet werden, werden also hier mit Namen benannt und bezeichnet und dann in Beziehung gesetzt. So können wir es hier lesen. Also in Beziehung mit ihrer Herkunft oder mit der Rolle, die sie eingenommen haben und die sie ausfüllten. Da heißt es hier, Jakobus, der war der Sohn von Alpheus oder Judas, der Sohn von Jakobus. Viele hebräische Namen tragen ja das in dem Namen selbst schon die Herkunft, diesen Bezug zur Familie, ja, wie auch, ja, der Name Benjamin. Ben bedeutet Sohn. Ja, immer wieder taucht es auf Sohn von und so weiter. In früheren Kulturen und auch heute noch in nicht westlichen Kulturen, ja, wird also das Ich durch die Rolle bestimmt, die wir einnehmen. Ja, das, was also uns ausmacht. Das Gefühl für sich selbst, ja, und den eigenen Wert entwickelt sich, indem man also eine bestimmte Rolle in der Familie oder in der Gemeinschaft einnimmt. In unserer Aufzählung hier, da ist es zum Beispiel die Rolle eines Zeloten oder ja, eines Verräters, wie es hier von Judas beschrieben wird. Und die Ehre spielt bei dieser ja, ganzen Frage eine wichtige Rolle. Etwas, das in unserer Kultur, in der wir hier zu Hause sind, eigentlich gar nicht so präsent ist. Ehre bedeutet, man lebt also, ja, um der Familie Ehre zu machen. In Japan spielt das bis heute eine ganz maßgebliche Rolle. Die Familienehre hochzuhalten ist ein ganz wichtiges Ding. Dem Haus Ehre zu machen, es berühmt zu machen, das ist ganz tief in der Familienethik verwurzelt. Und dafür nimmt man auch in Kauf, dass man bis zum Umfallen arbeitet. Der Kontrast zu den sogenannten westlichen Kulturen könnte gar nicht stärker sein. Das führt übrigens auch dazu, so bin ich der Meinung, dass viele von uns zum Beispiel Probleme mit dem Alten Testament haben. Wir verstehen dieses Prinzip, ja, dass also Ehre wiederhergestellt werden muss. Wir verstehen das gar nicht richtig. Wir können das gar nicht richtig nachvollziehen. Und deswegen haben wir eine ganze Menge Schwierigkeiten, um so manche Handlungsweisen Gottes im Alten Testament einzuordnen und sie auch richtig zu verstehen. In traditionellen Kulturen lautet das Heldenmotiv, ja, sich selbst aufzuopfern, sich hinzugeben für die anderen. Ja, die Identität liegt in den Pflichten und der Selbstwert hängt von der Ehre ab. Ja, die Ehre, die ich also bekomme für den Einsatz für die Gemeinschaft. In den westlichen Kulturen, also in der Kultur, wo auch wir hier in Deutschland zu Hause sind, lautet das Heldenmotiv vielmehr Selbstbehauptung. Das Credo unserer Kultur heißt: Such dir keine Bestätigung bei anderen, sondern bestätige dich selbst. Denn du tust, was du willst. Sei, wer du sein willst. Egal, was andere sagen. Kümmere dich nicht darum. Sondern frag nur, was du machen willst und wer du sein möchtest. Ein schönes Beispiel für diese Art des Denkens finden wir zum Beispiel bei Elsa. Elsa ist aus dem Klassiker, aus dem schönen Disney-Film, der Eiskönigin, einer der Hauptfiguren. Ja, und Elsa, die singt ein Lied, ein schönes Lied, was also in diesem Film vorkommt, die Eiskönigin, passend zum heutigen Wetter. Und dort bringt sie zum Ausdruck, dass sie ihr wahres Ich gefunden hat. Und dann singt sie, ich lass los, lass jetzt los. Ja, und dann geht es weiter im Text. Ja, die Kraft ist grenzenlos, ich lass jetzt los. Was ich wohl alles machen kann, singt sie da. Die Kraft in mir treibt mich voran, ich bin endlich frei, ich fühle mich wie neugeboren. Das sind so Dinge, die also in diesem Lied vorkommen. Man merkt hier, die Quelle für das Ich liegt also in einem selbst. In der Kraft, die spürbar ist in einem selbst. Und wo man merkt, ich trage etwas in mir und das muss nur entfaltet werden. Keine Angst, ich will jetzt nicht irgendwelche Disney-Filme schlecht reden. Ich will sogar zugeben, dass in der Tat wir dankbar sein können, dass die Zeiten, wo man strenge soziale Vorgaben hatte und durch diese in eine enge Rolle gezwungen wurde, dass diese Zeiten vorbei sind. Dafür können wir dankbar sein. Früher war die Aufgabe im Leben, seinen Platz zu kennen. Ja, und seine vorbestimmte Rolle auszufüllen. Es gab eigentlich keine andere Möglichkeit, sein Leben zu gestalten. Und deswegen können wir dankbar sein, dass die moderne westliche Sicht von Identität so vielen Menschen einen Ausweg geboten hat aus diesem engen Rollenverständnis. Und dennoch ist diese andere Art und Weise der Identitätsbildung in der westlichen Kultur auch nicht ganz unproblematisch. Identitätsgefühl kommt eben nicht aus mir alleine heraus, nicht aus mir selbst. Man kann sich Identität nicht selbst erarbeiten. Sie muss zum großen Teil von anderen kommen. Ich meine, wir brauchen jemand von außen. Wir brauchen jemand, der uns sagt, wie toll wir sind. Und je wertvoller wir denjenigen finden, der uns das sagt, desto mehr steigt unser Selbstwertgefühl. Wir brauchen die Liebe und die Bestätigung von Menschen, die wir achten, um Selbstachtung zu entwickeln. Das ist nötig für uns. Oder man könnte das in biblischen Begriffen ausdrücken. Wir brauchen jemand, der uns segnet. Denn wir können uns nicht selber segnen. Wir brauchen jemand. Und deswegen liebe ich das so, wie wir im 1. Mose 49 das sehen, wie Jakob, einer der Stammväter des Volkes Israels, genau das tut. Er segnet vor dem Tod seine Söhne. Und dann lesen wir solche Worte wie in 1. Mose 49, Vers 3, da sagt er: Ruben, du bist mein erster Sohn, geboren in der Zeit meiner größten Kraft. Du nimmst den höchsten Rang ein, genießt das größte Ansehen. Oder in Vers 8, Judah, dich loben deine Brüder, du bezwingst deine Feinde und wirst von allen Söhnen deines Vaters verehrt. Oder in Vers 21, Naphtali, gleich einer Hirschkuh, die leichtfüßig umherläuft und schöne Kälber wirft. Und in Vers 22, Josef, du bist wie ein fruchtbarer Baum, der an einer Quelle wächst und dessen Zweige eine Mauer überragen. Ach, wie gut ist das. Das tut richtig gut, das zu hören, wie hier Dinge ausgesprochen werden, zugesprochen werden, wie hier Segen fließt, von einem zum anderen. Wir sind eben soziale Beziehungswesen. Wir brauchen jemanden, der uns anerkennt, damit wir uns selbst anerkennen können. Ja, wir können uns nur selbst bewundern, wenn wir andere haben, die uns bewundern. Und man bekommt den Eindruck, dass vielen heute diese Art des Zuspruches einfach fehlt. Das ist irgendwie nicht da. In den sozialen Medien, so haben Studien gezeigt, ist es so, dass 80% der Posts, also der Nachrichten, die da veröffentlicht werden, mit dem eigenen Ich zu tun haben und darauf bezogen werden. Das heißt also, das Ego steht im Mittelpunkt, nicht die Beziehung zu den anderen. Wir vermarkten uns selbst und sehnen uns so sehr danach, Anerkennung von anderen zu bekommen. Da ist eine tiefe Sehnsucht in uns. Jeder von uns sehnt sich doch irgendwie verzweifelt danach, von Bedeutung zu sein und sich wertvoll zu fühlen. Und wenn dann die Spiegelung und diese Wahrnehmung von Likes und von Klicks abhängt oder von unserer Leistung, die wir erbringen, oder von der Beliebtheit, die wir empfinden, wenn es nur das ist, dann kommen wir irgendwann in ziemlich große Schwierigkeiten. Ironischerweise bringt uns gerade diese scheinbare Freiheit der Identität, dass ich also mich selbst finde und selber sage, wer ich bin, bringt eine erdrückende Last in unser Leben hinein. Früher, als unser Selbstwert stärker von den sozialen Rollen bestimmt wurde und darin verwurzelte, wurde viel weniger Wert gelegt auf Wettbewerb oder Leistung. Das hat sich geändert. Der Apostel Paulus, von dem wir im Neuen Testament lesen, er lehnt deshalb den traditionellen, aber auch den modernen Ansatz zur Identitätsfindung ab. Er will weder vom sozialen Umfeld oder von der eigenen begrenzten Perspektive, will er bestimmt sein und will dem Macht geben. Im 1. Korintherbrief im 4. Kapitel schreibt er dazu Folgendes. Er sagt hier ab Vers 3, allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Spannend. Was macht Paulus hier? Er will weder die Tyrannei der Gruppe noch das Diktat seiner eigenen Triebe, seiner widersprüchlichen Impulse, die er in sich trägt, gelten lassen. Weder die Gesellschaft noch sein Gewissen soll ihn bestimmen. Sein Blick geht zu einem anderen Richterstuhl. Er sagt, hey, mir ist egal, was andere sagen und auch, was ich selbst denke. Alles, was für mich zählt, ist das, was Gott über mich denkt. Ich meine, was wäre, wenn wir von einem persönlichen Gott geschaffen wären, der uns einen persönlichen Auftrag gegeben hat? dann, wenn das so wäre, dann wäre es nicht das Entscheidende, was die Gesellschaft über mich sagt oder was ich selbst über mich denke, sondern dann zählt nur, was Gott sich denn gedacht hat. Paulus hat genau das für sich erkannt. Und deswegen schreibt er dann weiter im 1. Korinther 15, Vers 10. Er sagt, alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Deshalb, weil er das weiß, deswegen kann Paulus Gott auffordern, ihn zu richten. Ganz ohne Furcht, sondern mit großer Zuversicht. Denn anders als die traditionellen oder ja die säkulare Kultur muss man Identität als Christ nicht erreichen, sondern man kann sie einfach empfangen. Das ist dieses Geheimnis, ja, das auch hier für Paulus zählt. Wenn wir Gott, den Vater, bitten, uns anzunehmen, nicht wegen unserer Errungenschaften oder unserer guten Moral, sondern um Jesu Willen, dann empfangen wir diese Beziehung zu Gott als ein Geschenk. Und sie gründet nicht auf unserer Leistung in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Nein, sondern sie gründet alleine auf dem, was Jesus für uns getan hat. Der Schweizer Autor Thomas Heri, der formuliert treffend und drückt es so aus und sagt, Söhne und Töchter Gottes sind Menschen, die sich von Gottes Geist einen bestimmten Weg entlang führen lassen. Christen sind von Gottes Geist an die Hand genommen. Sie verlassen die alten Trampelpfade des Egos und betreten neue Wege. Was für eine Reise, die sich da abzeichnet. Eine Reise voller spannender Momente, die vor einem liegen. Ich meine, Sokrates, der alte Philosoph, er rief aus und sagte, erkenne dich selbst. Das ist schon mal kein schlechter Rat. Aber Paulus ergänzt das, dass er sagt, dass der wesentliche Gewinn darin liegt, nach Christus zu streben. Er beschreibt das im Philipperbrief, im Philipper 3, Vers 9, da sagt er, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein, also mit Christus. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr, sagt er, geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Auf der Reise zum Ich, auf der Suche nach unserer Identität und worin ja wir und unser Leben denn gegründet ist, ändert sich alles, wenn wir dem Vorbild von Paulus folgen. Weil dann geschieht etwas ganz Bemerkenswertes. Dann verfolgen wir zum Beispiel unsere Karriere nicht mehr, um dadurch Identität und Wert zu bekommen, sondern wir ja, tun es, weil wir dadurch Gott und auch dem Allgemeinwohl dienen. Die Arbeit ist natürlich immer Teil unserer Identität, genauso wie ja deine Familie oder deine Nationalität. Sie gehört immer zu dir, aber durch Jesus wird all das von der Last befreit, dass es ultimative Quelle für unsere Selbstbestätigung sein muss. Der Beruf dient ja nicht mehr dazu, verzweifelt ja uns ein gutes Ich-Gefühl zu geben, sondern der Beruf wird einfach zu einem weiteren guten Geschenk Gottes, das er uns macht, um anderen dienen zu können. Oder wie es ja der Theologe Tim Keller ausdrückt, er sagt, die inneren psychologischen Dynamiken und motivierenden Kräfte unserer Persönlichkeit werden durch den Glauben an Jesus Christus grundlegend verändert. Da ist also etwas ganz anderes in uns. Da ist eine Kraft, die von Gott kommt, ja, in uns, die uns Identität verleiht. Wenn du daran glaubst, was das Evangelium, ja, das Neue Testament über Jesus Christus sagt und was es darüber sagt, wer du in ihm bist, dann kann nichts auf der Welt deine Identität angreifen. Nein, dann darfst du sicher gegründet sein. Ja, diese christliche Antwort auf diese Frage oder diese Reise zum Ich können wir mit den Worten von Sören Kierkegaard geben, dass nämlich das wahre Ich ist, ja, das Ich ist, was wir vor Gott sind. Gott bestimmt das. Der Gott, ja, bringt es in unser Leben hinein. Ich bin der allmächtige Gott, so sagt Gott zu Abraham im 1. Mose 17, Vers 1. Dann sagt er hier und spricht zu ihm und sagt, geh deinen Weg mit mir und lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Mit jemand mitzugehen, meint im Hebräischen, ja, in der Sprache, wenn man das ins Deutsche richtig übertragen will, in aller Tiefe, ja, dann meint es sowas wie sich anzufreunden, miteinander zu reisen. Mit Gott zu gehen heißt, dass seine Sicht und seine Meinung alleine zählt. Mit ihm, also mit Gott, mit ihm und durch ihn erkennen wir, wer wir sind. Er ruft uns das zu und er spricht es in unser Leben hinein. Bei ihm kommt unsere Reise zum Ich, zum Ziel. Ja, dort finden wir wirklich das, was wir brauchen und was wir auch suchen und wonach wir fragen. Das wird uns hier vorgestellt. Etwas, was von außen an uns herangetragen wird, was nicht auf unserer eigenen Leistung beruht, auf dem, was wir so darstellen. Nein, es wird uns einfach geschenkt. Das ist dieses Wunder der Gnade Gottes, ja, das uns in Jesus Christus entgegenkommt. Dietrich Bonhoeffer, mit dem ich eingestiegen bin in meine Predigt, der also in seinem Gedicht diese wichtigen Fragen aufgeworfen hat, er kommt zu einer Schlussfolgerung, zu einem Ende in seinem Gedicht, in dem er dann sagt, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Er hat die Antwort für sich gefunden. Er wusste, wo er gegründet ist, worin seine Identität liegt, wo sein Ich verwurzelt ist. Ist die Frage, weißt du es auch? Hast du diese Antwort für dich schon gefunden? Bist du schon an diesem Ziel angekommen oder suchst du noch? Ich würde uns gerne einladen, dass wir miteinander beten, dass wir uns einfach Gott ausliefern und sagen, Gott, hier bin ich, mit meinem ganzen Sein, mit all dem, was mich ausmacht. Dass wir genauso ehrlich werden vor ihm, wie Dietrich Bonhoeffer uns das vorgemacht hat in seinem Gedicht. Und dass wir ehrlich die Frage stellen, ja, wer bin ich? Und dass wir uns, ja, es von Gott zurufen lassen, hinein in unser Leben, weil er will uns Identität verleihen und er gibt uns den größten Wert, den es nur geben kann. Er hat sein Leben für uns gegeben. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute darüber nachdenken dürfen, was du in unser Leben hineinbringst. Dass wir darüber staunen dürfen, dass du der bist, der uns Identität gibt. Dass du der bist, der ja uns etwas zuspricht, der uns das Geschenk macht, dass wir Verwurzelung finden für unsere Identität. Ja, dass wir begreifen dürfen, wer wir sind in dir. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns das immer tiefer begreiflich machst. Ich möchte dich bitten für jeden, der hier jetzt gerade mit zuhört, mit zuschaut, dass du ganz persönlich in unser Leben hineinredest und dass du uns festmachst bei dir, Jesus. Und ich möchte dich bitten für jeden, der auf der Suche ist, der das noch nicht gefunden hat. Und vielleicht gehörst du dazu. Vielleicht schaust du jetzt gerade zu und sagst dir, Mensch, ist genau diese Frage, die mich beschäftigt. Ich frage mich, wer bin ich? Was macht mich eigentlich aus? Vielleicht hechelst du auch Dingen hinterher, wo du hoffst, dass Menschen dir irgendwas zusprechen. Ich kann dir sagen, das, was du suchst, kannst du bei Jesus finden. Er spricht dir zu, hey, du bist mein. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha für dich, weil er wusste, dass du ihn brauchst. Und deswegen darfst du zu ihm kommen und du darfst seine Hand ergreifen. Du darfst dich von ihm retten lassen. Du darfst dich von ihm, ja, das zusprechen lassen, welchen Wert du hast. Ich würde dich gerne einladen, wenn du heute an diesem Punkt bist und sagst, ja, es ist für mich dran, Jesus in mein Leben einzuladen, ihn kennenzulernen, ja, diesen Zuspruch für mich anzunehmen, dass er mir meinen Wert zuspricht. Ich würde dir gerne ein Gebet vorsprechen. Ein Gebet, das ganz einfach ist, aber mit dem Gebet kannst du Jesus in dein Leben einladen und genau das erleben, dass er bei dir ankommt. Wenn du möchtest, dann bete doch jetzt mit mir. Jesus, ich habe verstanden, dass das, was ich brauche, dass es in dir zu finden ist. möchte dich heute bitten, dass du in mein Leben trittst. Ich bitte dich, dass du mir deutlich machst, wie wertvoll ich für dich bin. Vergib mir meine Schuld, sei du der Herr meines Lebens. Danke, dass ich bei dir ankommen darf und dass du mein Leben neu machst. Amen. Hey, Gratulation, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Das ist eine richtig gute Entscheidung. Und du darfst erleben, wie der Heilige Geist dir etwas zuspricht, wie er etwas in dein Leben hineinträgt. Ich will uns einladen, dass wir bei dem nächsten Lied einfach nochmal ganz bewusst Jesus in den Blick nehmen, dass wir ihm danken und ihn ehren für das, was er für uns ist.